Liebe Katrin, Katrin Leinweber, Coaching nennst du dich, aber das ist ja eine Verkürzung, die müsste ja eigentlich verboten sein. Katrin, kannst du mir in zwei, drei Sätzen sagen, wie heißt es so schön, wer bist du und wie viele?
Oh ja, ganz viele bin ich, lieber Richard.
Ja, sag mir.
Viele Facetten als Frau und da möchte ich auch viele Frauen ermutigen, ihre Facetten zu leben. Ich bin Female Empowerment Coach, Speaker, komme auch aus der High-Performance-Ecke und ich bin nicht die nächste Frauenaktivistin, die sich aufs Pferd schwingt mit erhobenem Schwert, mit dem sie dann die Männer den Kopf kürzer macht. Im Gegenteil, mir geht es wirklich darum, Frauen von der zweiten und dritten Reihe nach vorn zu bringen und das natürlich gemeinsam mit den wunderschönen Herren der Schöpfung. Und so bin ich als Coach auf vielen Bühnen unterwegs. Also das in ganz Kürze, obwohl mir das immer schwerfällt, mich kurz zu fassen.
Ich hoffe, ich darf das in Zeiten von MeToo noch sagen. Allerdings, ich bin ein alter Mann, man kann mir relativ wenig anderes oder Böses unterstellen. Du bist sehr Frau. Du bist eine wunderbare Frau, die das ausstrahlt, die das offensichtlich auch ganz bewusst lebt. Ich habe irgendwie das Gefühl, in dieser Welt, wo viele Frauen bessere Männer sein wollen, bist du so die Ausnahme, die sagt, ich bin 100% Frau und setzt das alles ein für den Zweck, für meinen Beruf, aber auch natürlich für mein Vis-à-vis. Kann ich das so auffassen?
Ich danke dir erstmal von Herzen für das wunderschöne Kompliment. Natürlich dürfen wir uns da gegenseitig Komplimente geben, auch von Mann zu Frau. Ich weiß, viele Frauen sehen das schwierig, aber da kann man später vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ich bin nicht nur 100% Frau, sondern 150% Frau. Ich liebe es, eine Frau zu sein und ich würde nie eine Facette von mir verstecken. Und ich hatte neulich ein ganz schönes Gespräch mit einer Frau, da wusste ich nicht, dass sie Mutter ist. Dann habe ich zu ihr gesagt, sag mal, ich wusste das nicht, dass du zwei Kinder hast. Und dann sagte sie zu mir, das sage ich auch nie jemandem. Dann habe ich gesagt, warum sagst du es nicht? Das ist toll, du bist Business Lady, du bist Mutter, du bist vielleicht Ehefrau, du bist Freundin, du bist Geliebte. Vielleicht bist du manchmal auch Hure, man weiß es nicht. Und sie hat gesagt, ich sage es nicht, denn es gibt ganz viele Vorurteile, die ich dann bekomme. Und dann habe ich gesagt, aber damit können wir doch umgehen. Vorurteile sind ja dafür da, um uns aus dem Vorurteil einen Vorteil zu verschaffen. Und ich halte es ganz gern wie Coco Chanel, die einmal gesagt hat, du, ich habe überhaupt kein Problem, eine der wenigen Frauen unter Männern zu sein, wenn ich meine Seltenheit zur Besonderheit mache. Und das heißt es, 100% all in für die Ladies und auch 100% und 150% Frau sein.
Wir sind schon fast in dem Thema, wo ich dich hinführen will oder wo ich dich, wie soll ich sagen, hineinlocken will. Nämlich das Thema, ich nenne es die vergessenen Frauen. Vergessenen Frauen bei mir in dem Umfeld der Arbeitswelt. Dass heute Frauen über 45, 50 sehr oft komplett übersehen werden. Die sind nicht vorhanden und für die gibt es, das finde ich schrecklich, meiner These nach zumindest, fast keinen Arbeitsmarkt. Wenn die irgendwo auftauchen und sagen, ja, oh, ich will arbeiten, dann schau mal lieber, gibt's da vielleicht eine 25- oder 30-jährige junge Frau, die diesen Job haben will. Also ich finde es schrecklich, dass man diese Frauen nicht wirklich wahrnimmt. Du hast aber vorher mir in der Einleitung noch etwas sehr Interessantes gesagt, nämlich du kommst aus dem Osten und bist offensichtlich stolz darauf, wenn ich das mitgekriegt habe. Du sagst, ich habe meine Wurzeln, ich komme daher und es ist gut so. Und du sagst, dass die vergessenen Frauen im Osten durchaus eine etwas andere Rolle vielleicht noch belegen. Kannst du mir da ein bisschen mehr erzählen darüber?
Sehr gern, lieber Richard. Und wir haben natürlich jetzt über die Grenzen hinweg dieses Interview, was wir aufnehmen. Aber ich stamme ja aus Deutschland und da gab es natürlich Ost und West. Und die Ostbevölkerung macht 20% aus von der gesamtdeutschen Bevölkerung, davon ungefähr die Hälfte Frauen. Das heißt, du bist immer in der Minderheit. Und was heißt Minderheit? Also ich kann das gut verstehen, wenn Frauen sich in dieser Minderheit oder als vergessene Frauen fühlen. Denn als Ostfrau heißt es kommen nur 14% der Ostmenschen in Führungspositionen und davon 4% in Top-Elite-Führungspositionen. Davon sind es ein Großteil Ostfrauen und das war für mich oft ein Makel. Es war ein Makel. Ich wollte nicht sagen, ich komme aus dem Osten, du hast irgendwie einen Stempel drauf. Es war wirklich schambesetzt. Und sich das als Stärke bewusst zu machen, finde ich schön. Und ich möchte gern auf das Narrativ eingehen, was Frauen immer wieder hören. Du hast immer ein Narrativ, egal in welchem Alter du bist. Die Frau, die von 20 bis 30 Berufsanfängerin ist, wird immer, ja, ist ja ein junges Reh. Die hat überhaupt keine Ahnung. Die müssen wir erstmal formen. Den Diamant müssen wir schleifen. Ich finde es schrecklich, wenn ich das höre, weil viele Frauen wahnsinnig viel mitbringen, genau weil sie aus der Generation kommen. Die Frauen zwischen 30 bis 45 sind die Mütter. Das sind die Frauen, die Projekte anschieben, die sich aber auch voll verausgaben. Das sind die Mütter. Die hören das Narrativ. Naja, die kommt nur in Teilzeit. Vielleicht kommt sie auch gar nicht mehr. Nach dem zweiten Kind ist sie weg vom Fenster. Also die hören diese Stigmata. Die Frauen über 45 bis 55 hören die Geschichte, eigentlich ist sie zu alt für Karriere, weil die ist vielleicht auch nicht mehr so wandlungsfähig, vielleicht ist sie auch verhaftet an einem Wohnort, da bist du zu alt als Frau. Ja, und ab 60 bist du ja sowieso weg vom Fenster. Also du kannst dieses Narrativ durchgehend erzählen. Die Frage ist doch, welches wollen wir daraus machen? Und das gilt auch für die Frauen Ü 45, finde ich. Denn das sind Frauen, die haben unfassbar viel Erfahrung. Die haben wahnsinnig viel im Leben erlebt. Die haben viele Dinge schon mit einer gewissen Reife und Gelassenheit durchlebt. Und die können ganz, ganz viel weitergeben. Und es ist egal, ob du jung oder alt bist. Hauptsache, du gehörst nicht zu diesen vergessenen Frauen. Und da kannst du selber ganz viel tun. Und da möchte ich wirklich viele Frauen auch, wie sagt man das, einen Appell rausschicken, dass ihr in eure Wirkmacht kommt. Und ich weiß, Macht zu haben, ist bei vielen Frauen negativ konnotiert, Richard. Macht, also auch Machtmissbrauch, so hinter den Türen der Macht, das hat immer was Dunkles. Ich finde, das ist völliger Quatsch, weil wenn du dir über deine Wirkmacht bewusst bist, was du tun kannst, was du bewegen kannst, als Frau ist das ein Riesenasset.
Wir haben jetzt zwei Felder, die ich gerne mit dir bespielen würde. Auf der einen Seite, was du mir zum Schluss gesagt hast, nämlich über die Macht der Frauen, über das, was es mit ihr macht. Und das andere ist der Feld der Unternehmen, die doch heute noch verhaftet sind in den 1970er Jahren, sowohl was das Alter generell betrifft, so mit 50, 55, schau lieber, dass du weiterkommst und du kannst noch ein paar Jahre genießen und nimm der Jugend nicht die Arbeit weg, was schrecklich ist. Was ist deine Theorie, warum nehmen Firmen oder Unternehmen heute prinzipiell Menschen über 50 kaum auf? Und warum noch viel weniger Frauen? Was ist der Grund deiner Theorie nach, dass Unternehmen so handeln?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Gründe dafür. Ein großer Grund ist nach wie vor das Thomas-Prinzip. Das heißt, Männer, egal in welchen Bereichen, und natürlich, wenn sie auch Führungskraft sind, holen favorisiert Männer nach.
Ja.
Das ist eine Quotendiskussion. Brauchen wir sie nicht? Ich hasse das Quotenlabel, was man dann bekommt als Frau. Es ist so, wie wenn du das rosa Sofa beim Möbeldiscounter günstiger kaufst und es nur deshalb nimmst. Das ist völliger Quatsch. Aber ein Grund ist da, Männer holen gern Männer nach.
Warum?
Das können wir auch nutzen. Und das ist ein Tipp, den ich dann gern mitgeben möchte. Und ein anderer Grund ist, den wir in allen DAX-Konzernen auch in Deutschland sehen, es haben alle das Thema der Rendite. Das heißt, wie machst du das? Entweder du hast höheres Income oder du reduzierst die Kosten. Was ist der größte Kostenblock, den du hast? Das sind Personalkosten, Richard. Und Frauen über 45 sind schon eine Weile im Unternehmen. Die haben vielleicht die ein oder andere Gehaltserhöhung mitgemacht. Vielleicht nicht adäquat gleich wie die Männer. Aber die haben, es ist ein hoher Kostenfaktor. Das heißt, wo reduziere ich? Ich reduziere eher die Kosten bei jemand, die höhere Personalkosten verursachen, als bei den Jungen, die ich vielleicht noch günstiger einstellen kann. Denn ich erzähle ja immer das Narrativ, du hast noch keine Erfahrung. Und ich glaube, das sind zwei große Gründe, warum wir da reinsteuern.
Also da muss ich jetzt ein bisschen nachhaken. Das würde ja Männer wie Frauen betreffen. Das macht ja keinen Unterschied. Wenn wir sagen, dass Männer das Personal durch Seniorität, also längeres Dasein, in einer höheren Einstufung ist, dann sind sie möglicherweise sicherlich teurer als Junge. Im Endeffekt aber möglicherweise kosten sie das Unternehmen nicht mehr. Denn man müsste dann schauen, wo ist deren Fähigkeit, was bringen sie, welche Abkürzungen kennen sie, welche Irrtümer müssen sie nicht mehr machen etc. Also älteres Personal ist meines Erachtens nicht per se unrentabler für das Unternehmen, wollen wir so sagen. Es ist leider so, dass es noch so besetzt ist, dass die Alten zu teuer sind und sich nicht weiterbilden wollen etc. Ist aber falsch. Trotzdem würde ich da nicht unterscheiden zwischen Mann und Frau. Warum ist es meiner These nach so viel schwieriger noch für Frauen über 50 einen Job zu bekommen?
Ich glaube, es ist deutlich schwieriger, lieber Richard, weil du als Frau viel weniger Lobby hast. Du hast viel weniger Lobby in Bereichen, die nach wie vor Männerdomänen sind. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, wir haben ja nicht unbedingt überall Männerdomänen. Ich würde da den Gegenbeweis antreten wollen. Du hast wahnsinnig viele Männerdomänen noch. Das sind nicht nur die klassischen IT, MINT, Automobil, Telekommunikationsberufe. Sobald du in die Führungsriege kommst, bist du immer noch unter Männern. Denn 80% der Führungskräfte hören halt immer noch auf den Namen Thomas, Michael und Christian. Ich glaube, im letzten Albright-Report war Stefan kam noch hinzu. Und ich glaube, Männer haben eine andere Lobby und sie verschaffen sich eine andere Lobby. Und es gibt beispielsweise auch, kann ich dir aus Meetings berichten, wenn du als Frau in einem Meeting sitzt und es geht um eine Neubesetzung einer Stelle. Was machen Männer da? Es geht zum Beispiel Neubesetzung, wir brauchen jemand im IT-Bereich. Männer machen Name-Dropping. Männer machen was Großartiges. Die sagen, die nennen dir mindestens 20 männliche Namen, die geeignet wären für die Position. 75% der genannten Namen sind überhaupt nicht geeignet. Die wurden einfach in den Ring geworfen. So, was machen die Frauen? Die Frauen sitzen im Meeting und sagen nichts. Und wenn du rausgehst und zu den Ladies sagst, merkt ihr, was hier gerade passiert ist? Warum habt ihr denn keinen Frauennamen genannt? Sagen die, na, ich kenne ja niemand aus dem IT-Bereich. Das hat die Männer kennen viele aus dem IT-Bereich, die überhaupt nicht geeignet sind, haben aber einfach den Namen reingeworfen. Und damit hast du wieder das Prinzip, Männer ziehen Männer nach. Und ich mag das jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber so funktioniert es und so hat es seit Jahren funktioniert. Und deshalb schaffen Männer sich diese Lobby selbst. Und da sind wir auch schon wieder bei dem, was Frauen anders tun können. Seid euch bewusst, wenn es um diese Frage geht, dass ihr mindestens 20 Frauennamen reinwerfen könnt und euersgleichen nachholt. Gern auch in der Altersgruppe, die ihr haben wollt.
Warum tun sie es nicht?
Ich glaube, da gibt es noch nach wie vor viele Grenzen und Barrieren, die uns Frauen so ein bisschen obliegen sind und die auch Artefakte sind. Früher war es so, und es ist nach wie vor die Situation, 75% der Gespräche in Meetings sind männlich dominiert. Und ich bin über die Zahl gestolpert, weil ich dachte, normalerweise hast du ja den Stereotyp als Frau, Frauen reden viel. Frauen reden viel im emotionalen Bereich deutlich mehr als Männer, aber nicht, wenn es um das Faktenthema geht. Das heißt, du hast einmal die Hemmschwelle, wann ist denn jetzt der richtige Moment, wenn ich im Meeting was sage? Dann traue ich mich vielleicht nicht. Dann möchte ich auch nicht, dass ich irgendwas sage, wo ich angegriffen werde. Denn wenn ich jetzt 10 Namen in den Ring werfe und 10 sind total ungeeignet, fällt das schlecht auf mich zurück. Also ich glaube, wir haben auch in der Sozialisierung viele Dinge gelernt, dieses halte ich mal lieber zurück, halte ich nicht so lang raus. Und das fällt uns oft noch auf die Füße. Und da dürfen wir deutlich extrovertierter werden, deutlich frecher werden und viel mehr ausprobieren, liebe Ladies.
Also wenn ich jetzt ein bisschen provokant bin, würde ich sagen, es mag durchaus dieses Thomas-Prinzip ein nicht mehr zeitgemäßer männlicher Zugang sein. Aber dass Frauen sich nicht melden, ist kein Fehler der Männer. Dass Frauen zum Teil mit sehr geringem Selbstwertgefühl sich selbst nicht verkaufen wollen können. Dass Frauen nicht aufstehen und sagen, stopp, ich will das anders. Das ist kein männlicher Fehler. Daher frage ich mich, warum tun Frauen solche Dinge nicht anders, statt sich, sehr oft in die Opferrolle zu begeben?
Ich weiß gar nicht, ob die Frauen in die Opferrolle gehen oder eher in die stille Rolle gehen. Und du hast völlig recht, es geht nicht um jemanden die Verantwortung dazu zu schieben. Ich finde immer, du kannst nur erfolgreich sein, wenn du in die Eigenverantwortung gehst. Dann bist du in deiner Wirkmacht, um nochmal das anfängliche Thema aufzunehmen. Es hat nichts damit zu tun, dass Männer da Schuld haben. Also das würde ich gerne rausnehmen, die Diskussion. Ich glaube, Frauen trauen sich einfach weniger. Und da gibt es ganz viele Gründe und es gibt auch ganz viele Möglichkeiten. Ich würde gerne in die Lösungsfindung gehen, wie Frauen da auch sichtbarer werden können. Denn es geht nicht darum, und da möchte ich vielen auch den Druck nehmen, mit Konfetti aus der Torte zu springen. Das funktioniert für viele nicht, weil sie es eben nicht wollen, weil sie nicht die Anführerin sein wollen oder weil sie nicht die Pionierin sein wollen. Die wollen aber vielleicht auch gern als absolute Expertin wahrgenommen werden. Und es hilft schon, in kleinen Schritten voranzugehen. Ich habe viele Frauen bei mir im Coaching, die dann sagen, das habe ich noch nie ausprobiert. Und dann frage ich sie, warum hast du es noch nie gemacht? Und dann wissen sie manchmal selber nicht den Grund. Und ich glaube, es geht wirklich darum, kleine Schritte mutig zu probieren. Das heißt, meinen Redeanteil einzufordern beispielsweise im Meeting. Das heißt nicht, dass ich jemand unhöflich unterbrechen muss, aber es gibt durchaus Mittel, sich der Aufmerksamkeit zu verschaffen. Das heißt, in prestigeträchtigen Projekten die Hand zu heben und zu sagen, ich bin dabei. und all der Glitter fällt auf mich zurück. Das heißt, in Netzwerken, und Frauen sind die besten Netzwerkerinnen, die ich kenne, das ist eine urweibliche Qualität, Netzwerke zu spinnen. Frauen machen es allerdings nie in ihrer Arbeitszeit, sondern in ihrer Privatzeit und denken, wie kriege ich das da noch unter, wohingegen Männer das in ihrer Arbeitszeit machen. In Netzwerken sich zu engagieren, erhöht deine Sichtbarkeit. Großartiges Thema ist auch zu sagen, hey, ich engagiere mich für andere Frauen oder ich bin einfach dabei, ich bin präsent. Und das, glaube ich, kannst du in ganz vielen kleinen Schritten machen. Du kannst dich auch zeigen und das ist faszinierend, Richard. Ich habe einige Ladies bei mir in Trainings und Coachings, die sagen, ich habe noch nie einen Post auf LinkedIn geschrieben. Dann sage ich, warum hast du das nicht gemacht? Ich habe nichts zu erzählen. Und dann sage ich, du hast mir jetzt mindestens 3 wahnsinnig spannende Themen genannt in unserer anderthalben Stunde, die es gebühren würden, dass du sie zeigst, die anderen Frauen helfen würden, die anderen Männern helfen würden. Trau dich. Und es ist einfach da ein Habitus zu entdecken, den Männer vielleicht schon deutlich häufiger machen und den wir uns auch ein bisschen abschauen dürfen, trotzdem in unserer weiblichen Kraft zu bleiben. Das würde ich vielen Frauen empfehlen.
Viele, viele, viele Themen angeschnitten. Es fällt mir zu fast jedem etwas ein, aber das würde den Rahmen sprengen, bei weitem sprengen. Gehen wir noch vielleicht zu dem Punkt hin, wenn Frauen lange nicht im Job waren. Zum Beispiel, sie haben eine gute Ausbildung gemacht, egal was, ob als Gärtnerin oder als Biologin, hat sich dann für die Care-Arbeit entschieden. Hat entschieden, die Kinder großzuziehen, zu sagen, okay, jetzt sind 15, 20 Jahre, jetzt sind die Kinder aus dem Haus. Der Mann arbeitet vielleicht noch oder vielleicht hat sie noch verloren inzwischen, wie auch immer. Jedenfalls sagt sie jetzt mit 45, 50 und jetzt möchte ich noch einmal arbeiten. Was würdest du diesen Frauen raten? Wie sollen sie das angehen?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Wege, die nach Rom führen. Und ich komme da ganz kurz auf meine ostdeutsche Herkunft zurück. Ich war in diesem Sinne privilegiert, in der ehemaligen DDR aufzuwachsen, denn ich habe ganz viele Frauenvorbilder gehabt. Die haben jederzeit voll gearbeitet, die haben auch mit Kindern voll gearbeitet, die haben ein absolutes Selbstverständnis gehabt, das mit einem Mann zusammen zu tun. Wenn man das als Frau nicht getan hat und anders sozialisiert wurde, ist das auch kein Makel und kein Showstopper.
Andere Entscheidung.
Es ist eine Entscheidung und ich finde, viele Frauen können total stolz auf diese Entscheidung sein. Denn sie haben den wohl, und das sehe ich als Mutter, ich bin auch Mutter zweier wunderbarer Töchter, sie haben den wohl die wohl wichtigste Aufgabe als Frau gemacht, die man als Mutter machen kann. Sie haben Menschlein den Weg geebnet, in diese Welt zu kommen und sie zu begleiten und sie zu versorgen und sie liebevoll, fürsorglich zu umsorgen, ihnen Dinge an die Hand zu geben, wie das Leben funktioniert. Und das gehört oder gebührt einen riesengroßen Applaus. Ich glaube, was ich oft sehe, ist, dass die Frauen dann wiederkommen und irritiert sind, dass die Welt sich in 20 Jahren gewandelt hat. Ich sehe bei den wenigsten Frauen, dass sie in den 20 Jahren sich weitergebildet haben, lieber Richard. Und es gibt so ein bisschen diesen Kompetenz-Confidence-Loop, also wie so ein Kreislauf. Wenn du Kompetenz hast, und du hast du hast was gelernt, du weißt, du kannst das, gehst du ins Tun und dann erhöht sich dein Selbstvertrauen, deine Konfidenz. Andersrum, wenn du Selbstvertrauen hast, gehst du auch ins Tun und dann erhöht sich wieder das, was du dabei lernst. Die Frage ist, wo du bei dem Zyklus einsteigen möchtest. Ich würde allen Frauen empfehlen, die lange zu Hause waren und die wirklich Lust darauf haben, wieder was zu bewegen, auch in ihrem Bereich. Es ist noch nie einfacher gewesen, sich weiterzubilden. Also zu lernen ist fast ohne Kosten, außer das Zeitinvestment verbunden. Das heißt, macht euch schlau und erhöht eure Kompetenz. Und viele sagen, das kann ich nicht. Ich stelle immer die Frage, was musst du lernen, damit du es kannst? Und ich weiß als Unternehmerin, ich kann viele Dinge, also ich bin jetzt schon eine Weile unterwegs, ich konnte viele Dinge auch nicht, aber ich musste es lernen. Damit erhöht sich deine Kompetenz und damit erhöht sich automatisch dein Selbstvertrauen. Und ein großer Tipp, den ich auch für Frauen noch habe, und das wäre vielleicht auch ein Tipp, das ist gar nicht unbedingt nur frauenspezifisch, aber ich spreche ja mit so vielen Frauen, das ist das konkurrente Handeln. Viele sagen dann, naja, das mache ich mal. Das mache ich, wenn die Kinder aus dem Haus sind, das mache ich, wenn ich Zeit habe, das mache ich dann und dann. Was passiert, wenn wir das immer vorwegschieben? Es wird letztendlich abgestraft mit weniger Selbstvertrauen, weil wir handeln nicht konkurrent. Wir sagen immer, wir tun es, aber wir tun es nicht. Das heißt, unser Körper straft uns ab mit, redet ja viel, wenn der Tag lang ist, sie macht es nicht. Das heißt, setzt euch wirklich die Strategie-Meetings für euch und es ist genauso wichtig wie, ich kümmere mich um die Kinder, ich kümmere mich um meine Community, ich engagiere mich für die Eltern. Setzt euch einmal die Woche ein Strategie-Meeting. Das habt ihr ausschließlich mit euch. Und das ist ein absoluter Eye-Opener, wenn ich das Frauen empfehle, weil setzt euch wirklich hin, ihr seid der wichtigste Mensch in eurem Leben und guckt, wo geht's für mich hin? Was möchte ich in dieser einen Stunde machen? Da geht es nicht darum, dass ich Wellness mache und dass ich einen Kaffee trinke, da geht es wirklich darum, dass ich das weiße Blatt Papier nehme und einmal draufschreibe, was brauche ich, wo geht's hin, was sind die nächsten Schritte für mich?
Wenn ich als Techniker jetzt hier, soll ich sagen, ich muss einschreiten, weil sonst, es geht ins Tausendste mit dir. Das ist ja unfassbar, was ich alles höre und lerne von dir. Aber kann man das so machen? Struktur, ganz wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt ist Bildung, Weiterbildung. Und das Resultat von beidem erzeugt Selbstvertrauen. Und Selbstvertrauen heißt wiederum, dass ich mich besser vermarkten, verkaufen kann. Kann ich so diesen Loop, habe ich den richtig verstanden?
Ja, gerne. Und ich würde in diese Formel gern noch den Mut reinpacken. Also du erhöhst deine Kompetenz, ja. Du erhöhst dein Selbstvertrauen und du machst den mutigen nächsten Schritt. Und ich weiß, beim Thema Mut haben immer viele Schweißperlen ab der Stirn, dieses, ich muss mit Konfetti aus der Torte springen, oder es geht gar nicht darum, dass du jetzt aus der Torte springst. Vielleicht kaufst du erstmal die Tüte Konfetti. Also fang doch den nächsten mutigen Schritt an. Und wenn der nächste mutige Schritt für eine Frau ist, dass sie mit dem Herrn der Schöpfung an ihrer Seite darüber spricht, dass sie jetzt weniger sich um die Kinder kümmert, sondern wieder anfängt, dass sie 3 Wochenenden im nächsten Monat braucht, um sich weiterzubilden, dass sie abends nicht mehr für die Familie vollumfänglich da ist, sondern auf die und die Netzwerkveranstaltung geht, dann mach den nächsten mutigen Schritt. Also wir müssen nicht die Welt neu erfinden. Den Mut würde ich gerne noch hinzugeben. Und Richard, wenn du sagst, ich muss mich besser verkaufen als Frau, kriegen viele Frauen eine Gänsehaut. So ein bisschen, das ist ein bisschen Blut und Hose.
Klar, ja.
Das ist dieses, kennst du das, wenn du über Verkaufen sprichst, da habe ich ganz oft als Frau im Kopf, ui, das sind so die Dampfplauderer. Die machen sich unfassbar, so die Alpha-Männchen, die pusten sich auf. Und wenn du einmal dran stichst mit der Nadel, ist eigentlich nichts dahinter.
Ja.
Ich würde eher sagen, zeigt euch mehr. Es geht nicht darum, hey, und ich bin besonders schön und klug. Zeigt euch doch einfach mit dem, was ihr habt, was ihr könnt, was ihr der Welt zu bieten habt. Und damit lernt ihr auch ein Stück weit euren Wert und eigene Wertschätzung für das, was ihr tut. Denn eine Frau, die weiß, was sie kann, was sie will und was sie der Welt zu bieten hat, die kennt auch ihren Preis.
Allerdings, da sind wir wirklich bei dem notwendigen Selbstvertrauen. Du brauchst das Wissen, ich bin wer, ich kann was und daher kann ich auch bestimmte Forderungen aufstellen oder kann sagen, das sind bestimmte Bedingungen, ohne die will ich nicht. Manchmal habe ich es erlebt, schießt er dann das übers Ziel hinaus. Das heißt, ich habe dann Frauen erlebt, die bekommen, will ich sagen, unrealistische Gehaltsvorstellungen haben in diesem Alter. Wo sie dann sagen, ich war 20 Jahre aus dem Job heraus und will aber das Gleiche verdienen wie alle anderen, die im Job waren. Also auch hier, glaube ich, ist ein Realismus sehr wichtig. Also,
da muss ich dir, glaube ich, jetzt gerade widersprechen und ich möchte gerne widersprechen. Ich finde es großartig. Also wirklich reach from the stars. Und das heißt nicht, du bist unrealistisch. Aber du gehst als Frau mit deiner Maximalforderung da rein. Und du kannst damit, also nehmen wir mal an, es geht um ein Jahresgehalt von 80.000. Und die Frau hat diese unrealistische, fast unverschämt anmutende Vorstellung. Sie verlangt 100.000. Was Besseres kann ihr nicht passieren. Denn sie setzt den Anker hoch. Und ganz sicher wird da verhandelt. Und es wird hart verhandelt. Ich erkenne und ich empfehle vielen Frauen, lieber ein bisschen drüber zu gehen als drunter, egal ob es um Preis geht, ob es um die Darstellung geht. Das heißt nicht, wir schmücken uns mit fremden Federn oder zeigen etwas, was nicht stimmt. Aber selbst wenn Frauen das tun, sind sie immer noch viel realistischer unterwegs als die Männer, lieber Richard.
Ich muss ein bisschen widersprechen zum Widerspruch, denn was ich gemeint habe, ist nicht, dass eine Frau ihren Wert kennt und darüber ansetzt, damit sie dann verhandeln kann, bin ich bei dir. Aber wenn eine Frau 20 Jahre lang Care-Arbeit gemacht hat, und gleich studiert hat mit jemandem anderen, der dann 20 Jahre im Job war, dann hinzugehen und zu sagen, ich will das gleiche Gehalt bekommen, wie die 20 Jahre im Job war, das ist unrealistisch. Du kannst sagen, machen wir eine stufenförmige Entwicklung. Ich steige mal irgendwo ein und nach 6 Monaten unterhalten wir uns über das Gehalt, das die andere hat. Aber gleich einzusteigen, das sage ich dir sofort, als Unternehmer, geht nicht. Also ich glaube, dass du damit eine Barriere schaffst, weil es einfach unrealistisch ist. Aber schön, dass wir hier zwei unterschiedliche Meinungen haben.
Total. Ich glaube, da kann ich noch eine Stunde drüber sprechen. Wahrscheinlich. Also ich würde mal sagen, ne, Ladies, macht es relativ hoch.
Ja, aber es muss realistisch sein. Es muss realistisch sein. Liebe Katrin, ich muss jetzt zu einem Ende kommen. Zoom bricht uns ab. Wir müssen das ein anderes Mal fortsetzen wahrscheinlich. Aber lass uns vielleicht noch einmal kurz zusammenfassen. Frauen haben Chancen. Frauen müssen die Chancen nur sie müssen sie wahrnehmen, aber sie müssen auch etwas tun dafür. Sie können nicht erwarten, dass die Männerwelt ihnen den roten Teppich immer ausrollt, weil Männer in ihren Netzwerken noch zu stark verhaftet sind in einer, du nennst es Thomas-Vorstellung oder wie auch immer. Habe ich das richtig verstanden?
Das stimmt, ja.
Wenn Frauen jetzt eine Unterstützung brauchen dazu, weil allein schaffen sie es vielleicht nicht immer. Wo finden sie die? Oder wo finden sie dich, wenn sie bei dir die Unterstützung suchen?
Ach so, sie finden mich natürlich auf allen Medien. Also sie können jederzeit gerne, unterstütze ich die Ladies. Und es ist auch ein Ansatz für die Netzwerke, diese 70-20-10-Regel. Also 70% geben, 20% richtig guter Content, 10% nehmen. Das ist immer mein Ansatz. Also liebe Ladies, fühlt euch herzlich eingeladen. Unterstützung bekommt ihr aber natürlich auch von Frauen, die den Schritt schon gewagt haben. Vielleicht habt ihr eine Freundin, wo die Kinder schon längst aus dem Haus sind oder die Karriere macht oder die ein komplett anderes Lebensmodell hat. Ich finde immer, wenn man so merkt, da kommt Neid auf. Ist das ein großartiges Zeichen, weil jemand was hat, was ich auch gerne hätte? Und dann ja. Dahin zu sagen, liebe Lady, ich finde das großartig, wie du es machst. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Da sagen die wenigsten, nee, mache ich nicht. Die fühlen sich sehr gebauchmiezelt und sagen, natürlich zeige ich dir, wie es geht. Also liebe Lady, schaut mal in eurem Umfeld. Welche Frauen haben den Schritt gewagt? Welche Frauen sind dabei? Welche Frauen sind im Vorstand? Welche Frauen sind, keine Ahnung, absolute unangefochtene Expertin in ihrem Bereich? Und unterhaltet euch. Fragt nach den Strategien. Das Strategie-Meeting ist richtig. Und ich hätte gerne noch einen Herzenstipp, den ich vielen Frauen mitgebe. Bitte. Das heißt nicht, ihr wart 20 Jahre zu Hause und das war alles umsonst. Ich bitte euch, und wenn ihr in Meetings geht, wenn ihr für euch einstehen müsst, schreibt euch bitte vorher einmal eine Laudatio. Warum seid ihr besonders schön, klug, wertvoll für die Community, für euch, für andere? Wenn du einmal eine Laudatio auf dich geschrieben hast, liest du dieses DIN A4-Blatt und denkst, diese Lady ist ja der Knaller. Und das bist dann auch noch du. Und das machst du bitte zu ganz wichtigen Meetings. Das ist jetzt nicht der Elevator-Pitch, da könnte man ins nächste Detail gehen, sondern du schreibst für dich eine Laudatio. Du liest sie dir einmal laut vor und sagst, diese Frau ist der Hammer. Und dann geht's los.
Liebe Katrin, ich muss sagen, diese Frau ist der Hammer.
Ja.
Danke vielmals, du hast mir einen wunderbaren Input gegeben. Ich freue mich und es war sicherlich nicht das letzte Mal, dass wir uns ausgetauscht haben. Ich finde es toll, wenn eine Powerfrau wie du, die so durchs Bild sprüht, einfach ihre Botschaft so anbringt. Und ich kann da wirklich allen Ladies empfehlen, die ein bisschen angesteckt werden wollen. Bitte kontaktiert Katrin. Dir alles Gute inzwischen.
Dankeschön für diesen wunderschönen roten Teppich. Und es war mir eine ganz große Ehre, bei dir zu Gast zu sein, lieber Richard.
Danke vielmals. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Kanal, um keine Episode mehr zu verpassen. Wir freuen uns auch über eine Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder Google, wo auch immer. So helfen Sie uns, noch mehr Menschen zu erreichen. Und empfehlen Sie die Folge gerne weiter, wenn sie Ihnen Freude gemacht hat. Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.